Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das sind die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel bei Gott aufgenommen wurde. Und danach versammeln sich die Jünger und Anhänger in Jerusalem und warten 10 Tage lang auf die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Pfingsten. Sie reden und beten und warten, bis dann nach dieser Zeit plötzlich der Heilige Geist über sie kommt. So sind es auch bei uns ab heute nur noch 14 Tage, bis wir Pfingsten feiern. Der Heilige Geist hat das Leben der Christen damals umgekrempelt und ihnen eine neue Kraft geschenkt, von Jesus zu reden und Jesus zu erfahren. Wir können das heute genau so erleben. Mir sind damals bei den Jüngern 4 Dinge aufgefallen, bevor der Heilige Geist kam, und die möchte ich heute mit euch teilen. Nun können wir die Erfüllung der Versprechen Jesu nicht herbeizwingen. Wir können sie glauben und darum bitten. Es gibt bei den Verheißungen in der Bibel auch immer bestimmte Voraussetzungen, die bei uns erfüllt sein müssen. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist aus freien Stücken. Der fällt wie ein plötzlicher Starkregen auf uns herab. Das macht aber Gott so, wie er das gerade will. Wenn wir aber Gott lieben und ihm gehorsam sind, gibt Gott nicht nur gerne, sondern auch reichlich. Dann überschüttet er uns mit seinen Geschenken, mit seinem Heiligen Geist. Nun also die 4 Punkte. Während die Jünger da oben in der Stube, in dem Saal versammelt sind und warten, was passiert mit ihnen? Was tun sie? Sie glauben den Versprechen von Jesus. Ich möchte jetzt nicht so die ganzen Versprechen aufzählen, die er seinen Jüngern schon vor seiner Kreuzigung gegeben hat. Bibelkenner wissen, dass Jesus ja besonders im Johannesevangelium an mehreren Stellen über den Heiligen Geist spricht und ihn verheißt und ihn verspricht. Nein, ich möchte mich beschränken auf das, was Jesus den Jüngern vor seiner Himmelfahrt gesagt hat. Da verspricht er den Heiligen Geist gleich 2-mal. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt er: Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird. Für Jesus steht fest, der Heilige Geist kommt. Er wird Besitz von den Jüngern ergreifen. Und das mit 100%iger Sicherheit. Es wird geschehen, da gibt es gar keinen Zweifel. Jesus sagt nicht, wie das alles passieren wird. Er sagt nicht so und nicht anders wird das alles ablaufen. Nein, darüber bleiben die Jünger im Unklaren. Vielleicht haben sie untereinander geflüstert und getuschelt und sich gefragt, wie wird das wohl geschehen? Ob wir da alle in Ekstase geraten? Vielleicht haben sie sich erinnert an Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo Leute, über die der Heilige Geist kam, mit besonderer Kraft und Vollmacht ausgestattet worden sind und in Verzückung gerieten. Aber Jesus sagt dazu nichts. Er sagt nur, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Keine Sorge, ihr werdet das schon merken. Daran halten die Jünger fest. Sie glauben das, was Jesus sagt. Sie sind völlig überzeugt, dass das eintreffen wird. Warum werden die Jünger hier nicht unsicher? Ich glaube, weil sie schon vielfach und so oft erfahren haben, dass Jesus zu seinem Wort steht, dass er hält, was er versprochen hat. Sie haben Vertrauen zu Jesus. Er ist ihr bester Freund. Und deshalb glauben sie auch, dass Jesus sie nicht in die Pfanne haut. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn uns ein fremder Mensch etwas hoch und heilig verspricht, dann sind wir meistens misstrauisch und skeptisch. Zum Beispiel, wenn uns jemand anruft und sagt, Sie haben einen Preis gewonnen. Wir kennen diese Person nicht. Wir wissen nicht, ob sie vertrauenswürdig ist oder nur etwas uns vormacht. Aber bei einem guten Freund, Da weiß man, woran man ist. Da wissen wir genau, ob der das tatsächlich meint, was er sagt. Und so halten die Jünger auch an dem Versprechen Jesu fest. Sie erinnern sich an all die guten Dinge, die er ihnen versprochen hat und die dann auch eingetreten sind. Ja, das größte Erlebnis haben sie gerade hinter sich. Jesus hatte ihnen versprochen, er werde nach dem Tod wieder am dritten Tag auferstehen. Und tatsächlich, auch das ist wirklich geschehen. Er ist wieder leibhaftig mitten unter ihnen. Vielleicht hast du manchmal Zweifel, ob denn alles stimmt, was Jesus in seinem Wort in der Bibel verheißen hat. Du liest die vielen Dinge, die Jesus verspricht, aber du erlebst sie nicht. Und ich kann verstehen, dass du dann denkst, stimmt das alles, was ich da glaube? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Dann erinnere dich bitte an all die Dinge, die schon in Erfüllung gegangen sind. Es gibt so viele Dinge, die Jesus dir schon gegeben hat. Du brauchst nur deine Augen und deine Sinne zu öffnen, dann fällt dir das wie Schuppen vor den Augen. Gott hat versprochen, für dich zu sorgen. Tut er das nicht wirklich? Gott hat dir versprochen, dir zu vergeben. Hat er das nicht am Kreuz Jesu getan? Gott hat versprochen, dich zu seinem Kind zu machen. Spürst du das nicht in deinem Herzen? Und ist dir das nicht nochmal dann auch durch die Taufe bestätigt worden? Ja, Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Auf ihn können wir uns verlassen. Er enttäuscht nicht. Und wenn Jesus uns seinen Heiligen Geist verheißt, wenn er uns seine Kraft verspricht, dann können wir damit rechnen, dass er uns das auch geben wird, auch wenn wir noch jetzt nichts spüren. Es gibt auch im Reich Gottes eine Regel. Was du nicht glaubst, das wird auch nicht passieren. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat, wirst du auch keine Vergebung erfahren. Wenn du nicht glaubst, dass Gott dir seinen Heiligen Geist schenkt, wirst du ihn nicht erleben. Wenn du nicht glaubst, dass der Geist Gottes Zeichen und Wunder tun kann, wirst du keine Zeichen und Wunder erleben. Jesus gibt nach dem Maß unseres Glaubens. Wenn wir nur wenig erwarten, werden wir nur wenig ernten. Wenn wir Großes erwarten, werden wir Großes empfangen. Was sagt Jesus zu dem römischen Hauptmann, der zu ihm kommt und sagt, ich glaube, Jesus, dass du meinen Knecht, der da krank ist, wieder gesund machen kannst. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Jesus sagt zu ihm, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Weil der Hauptmann erwartet hat, dass Jesus allein durch ein Wort heilen kann, hat er es genauso bekommen. Viele haben Probleme, das Wort Gottes, die Bibel, als bare Münze zu nehmen. Sie können einfach das nicht so annehmen, wie das da steht. Manche Dinge müsste man fast streichen, sagen, denken sie, ja. Aber das erwartet Jesus von uns. Wir sollen ihm einfach kindlich vertrauen. Einfach sagen, ja, ja, das nehme ich jetzt mal so an, wie du sagst. Ich will nicht daran herumkritisieren. Was auch immer kommen mag, ich glaube deinem Wort. Ich bin sicher, Jesus würde das gefallen und er wird uns dafür reichlich segnen. Die zweite Sache, die Jünger beten einmütig um das Kommen des Heiligen Geistes. Sie versammeln sich täglich. Ja, ist bei uns schon heute schwierig, in der Woche sich jeden Tag zu versammeln. Sie versammeln sich täglich, jeden Tag, kommen zusammen und beten um den Heiligen Geist. Diese alle, das sind die 11 Jünger, Judas Ischariot, der Verräter, ist nicht mehr dabei, also die 11 Jünger, blieben beharrlich, einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter von Jesus, und mit seinen Brüdern, also die Brüder von Jesus, die waren auch mit dabei, sind dann auch gläubig geworden. Einige Dinge fallen mir dabei auf. Zunächst, sie sind alle beisammen. Nicht nur so ein paar treue Beter der Gemeinde, sondern alle. Nicht nur so ein klitzekleiner Gebetskreis, sondern alle, man vermutet etwa 120 Leute in diesem Saal. Die ganze Gemeinde war stets beieinander, um miteinander zu beten. Eine tolle Geschichte, nicht wahr? Da schlägt natürlich mein Herz als Pastor da. Ich habe mich gefragt, wo haben wir heute noch Gebetsversammlungen, wo wir als ganze Gemeinde intensiv um die Kraftwirkung des Heiligen Geistes beten? Mal ehrlich, wir haben sie nicht oder kaum. Klar, natürlich, wir beten auch zu Hause im Stillen, vielleicht auch mit unserem Ehepartner oder Freund oder Freundin oder in kleinen Kreisen. Wir haben auch hier unsere Anbetung im Gottesdienst. Schön und gut. Wo aber ist die ganze Gemeinde versammelt, um darum zu beten, dass Wirkungen des Heiligen Geistes passieren? Dass die Gemeinde wächst, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Sicher, naja, jeder hat ja schon einen Haufen andere Termine am Hals. Wir sind ja alle so beschäftigt. Und dann noch ein Termin in der Gemeinde. Kann man doch heute keinem mehr zumuten, oder? Ich habe den Eindruck, oft machen wir unheimlich viel. Wir sind so geschäftig. Aber könnten wir sein, dass wir das Entscheidende vernachlässigen? Vielleicht müssen wir unsere Prioritäten anders setzen. Die Pfingstgeschichte zeigt mir jedenfalls ganz klar, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Er ist der Motor, die Antriebskraft, die Menschen in Bewegung setzt und Gemeinde baut. Wie aber bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Wenn wir beten. Mein Vorschlag, naja, gut, könnt ihr mal überlegen. Ein Gebetsgottesdienst im Monat außerhalb der Reihe, wo wir vielleicht alle zusammen für Mission und Evangelisation beten. Kann man ja mal überlegen. Eine zweite Beobachtung, sie beten einmütig beieinander, einmütig. Ich denke, sie leben in geordneten Beziehungen zueinander. Es gibt keinen Streit. Und wenn man einmal aneinander gerät, dann geschieht Vergebung und Versöhnung. Wenn die Beziehungen untereinander nicht geklärt sind in einer Gemeinde, dann ist die Gemeinde schwach und kraftlos. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Wenn ich mit jemandem Krach habe, dann kann ich mich doch nicht einfach dahinsetzen und mit ihm zusammen beten. Da bringe ich doch kein Wort über die Lippen. Nein, die Sache muss erstmal ausgeräumt werden. Deshalb meine Frage, lebst du in versöhnten Beziehungen? Sind wirklich alle Dinge zwischen dir und den anderen geklärt? Oder gibt es vielleicht noch einen Punkt, der zwischen euch steht? Dann bring das an das Kreuz Jesu, vergebt einander. Tragt euch das nicht für ewige Zeiten nach. Du kannst nämlich sonst beten wie ein Weltmeister und kannst noch so fromm tun, es kommt nicht viel dabei raus. Einmütigkeit heißt, auch die gleiche Gesinnung, ein gleiches Ziel, ein gleiches Anliegen haben. Worum hat die Gemeinde damals gebetet? Sie haben alle um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. Das war ihnen allen wichtig, das wollten alle haben. Sie wollten auch da Jesus ehren, der ihnen das ja versprochen hatte. Sind wir eine einmütige Gemeinde? Hat jeder von euch das oberste Ziel, Menschen für Jesus zu retten? Ist das uns allen wichtig? Oder gibt es da nur so ein paar Spezialisten, ja, die das auf dem Herzen tragen? Und den anderen ist das eigentlich egal? Wenn wir uns da nicht einig sind, was wir wollen, dann bleiben wir schwach und kraftlos. Die Jünger beten beharrlich. Beharrlich heißt, sie geben sich nicht damit zufrieden, ein- oder zweimal darum zu beten. Sie hören nicht auf, darum zu beten. Sie beten dauerhaft, nachhaltig. Immer wieder liegen sie Gott damit in den Ohren. bis ihre Gebete erhört sind. Sie bleiben an der Sache dran. Wir meinen oft, wenn ich mal so kurz einen Satz bete, dann ist das schon genug. Aber mit dieser Haltung ernten wir keinen Erfolg. Wenn uns eine Sache wirklich wichtig ist, setzen wir doch alles daran, das zu bekommen. Wir investieren alles an Zeit, Kraft und Geld, was wir nur haben. Und so ist es auch mit geistlichen Dingen. Wenn es dir wirklich wichtig ist, die Kraft des Geistes Gottes zu erfahren, dann wirst du doch auch viel Zeit im Gebet dafür einsetzen. Wenn wir Erfolg sehen wollen, müssen wir ausdauernd, hartnäckig und zielstrebig beten. Denk nur mal an die Leistungssportler, was die alles auf sich nehmen, damit sie Erfolg haben. Ohne Gebetsarbeit und Beten ist manchmal auch harte Arbeit, fällt uns das nicht alles so automatisch in den Schoß. Drittens, die Jünger leben in gespannter Erwartung. Die Jünger warten ständig auf den Moment, wo denn nun der Heilige Geist auf sie ausgegossen wird. Sie leben richtig auf diesen Tag hin. Und ich stelle mir vor, dass einige ganz schön aufgeregt waren. Immer und immer bewegte sie die Frage, wann wird denn nun endlich der Geist Gottes kommen? So wie ein Kind, das kaum erwarten kann, bis der Geburtstag kommt und bis es endlich die Geschenke auspacken darf, so haben die Jünger diesen Augenblick erwartet. Sie lebten in einer großen Spannung. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Sie wussten auch nicht genau, wann das Ereignis eintrifft. Jesus hatte ihnen zwar gesagt, passt auf, es wird nicht lange dauern, bis das passiert. Aber was heißt schon nicht lange? Kann eigentlich ja jede Stunde geschehen, nicht? Und so warten die Jünger 10 volle Tage. Sie beten Tag und Nacht, aber nichts passiert. Ein Tag nach dem anderen vergeht. Vermutlich werden einige schon zwischendurch schlapp werden. Zum Beispiel Thomas, denke ich mir, der hat doch immer alles schwarz gesehen, nicht? Der war der Zweifler und in dem Jüngerkreis. Der hat bestimmt schon nach 2 Tagen gesagt, ach komm, hat doch alles keinen Zweck. Gut, dass Thomas mit den anderen zusammen war, denn da gab es ja auch dann wieder Ermutiger, die ihnen gesagt haben, komm Thomas, bleib dran, weiter beten, bis wir es erreicht haben. Warum lässt der Herr Jesus sie so lange warten, 10 Tage? Vielleicht, um ihren Glauben zu erproben, um zu prüfen, zu testen, ob sie es wirklich ernst meinen mit ihren Gebeten. Die meisten von uns haben das Warten schon fast verlernt, jedenfalls die jüngere Generation. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft, in der alles sofort, ruckzuck, schwuppdiwupp gehen muss. Zeit ist Geld, da darf man nicht so wertvolle Minuten verplempern. Wer von uns schafft es denn schon, in einer längeren Schlange im Supermarkt anzustehen? Beobachtet das mal bei euch selbst. Wann ihr anfangt, ungeduldig zu werden und euch aufzuregen, zu schimpfen, es geht ziemlich schnell. Auch in geistlichen Dingen wollen wir, dass alles schnell geht. Wir wollen schnelle Gebetserhörungen. Wir wollen schnelles Gemeindewachstum. Wir wollen schnell einen sichtbaren Erfolg. Aber viele Dinge brauchen eben Zeit. Und Gott gibt uns diese Zeit, damit die Beziehung zu ihm immer tiefer wird und dass wir Geduld lernen. Deshalb gib nicht so schnell auf, wenn du es nicht sofort kriegst. Bleibe geduldig dran. Nutze die Zeit, um im Glauben zu wachsen. Noch ein Punkt. Leben wir auch in dieser gespannten Erwartung? Erwarten wir tatsächlich, dass Jesus uns das gibt, was er versprochen hat? Wenn wir beten, erwarten wir, dass er unsere Gebete erhört? Wenn wir für Menschen beten, erwarten wir, dass sie sich bekehren oder dass sie geheilt werden? Wenn wir um den Heiligen Geist beten, erwarten wir, dass der Heilige Geist tatsächlich dann auch wirkt? Wenn wir nichts erwarten, werden wir nichts bekommen. Vorhin habe ich das schon mal gesagt. Die Jünger vor Pfingsten sind jedenfalls ganz heiß auf den Heiligen Geist. Sie können es kaum mehr erwarten, von ihm erfüllt zu werden. Sind wir noch begierig, den Heiligen Geist zu erfahren? Kein Wunder, dass viele Christen so ein müdes, langweiliges, routiniertes Christsein erleben. Da ist diese gespannte Erwartung nicht mehr da, dass etwas geschieht, dass der Geist wirkt. Und die letzte Beobachtung bei den Jüngern, sie sind offen für außergewöhnliche Wirkungen des Heiligen Geistes. Das ist auch wichtig. Stellen wir uns einmal vorbildlich, was die da zu Pfingsten erleben. Die Bibel beschreibt das so, die Jünger hören ein Rauschen vom Himmel, wie bei einem Sturm. Dieses Brausen erfüllt das ganze Haus, in dem sie sich befinden. Dann sehen sie etwas, das sich wie Feuerzungen verteilt und sich auf jeden von ihnen niederlässt. Und schließlich fangen sie an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Sehr spektakulär. Ich glaube, wenn so etwas heute in unserer Gemeinde passieren würde, verschiedene Sprachen haben wir bei uns auch. Aber dann würde es vielleicht auch manche geben, die sagen, die spinnen doch total, die Christen da. Ich kenne viele Christen, die verschließen sich gegenüber den besonderen Wirkungen des Heiligen Geistes. Nur ja, nicht sowas. Nur ja, nicht so viel Fröhlichkeit und Spontaneität im Gottesdienst. Bloß kein Zungenreden oder eine prophetische Rede. Oder wenn dann Leute vielleicht noch beim Segnen umfallen. Oh. Und sie denken dann, diese Menschen, da ist bestimmt dann auch noch so der Teufel am Werk. Finger weg davon. Leute, die total zu sind, auch für solche charismatischen Äußerungen. Sie lehnen alles ab, weil es neu ist, weil es ungewöhnlich ist. Und dann denken sie, das ist gefährlich. Aber so war die Gemeinde in Jerusalem damals nicht. Da ging wirklich etwas Spektakuläres vor sich zu Pfingsten. Und die Christen lassen diese Wirkungen zu. Sie flüchten dann nicht aus dem Haus und laufen weg. Sie sagen nicht, damit wollen wir nichts zu tun haben. Sie öffnen sich für den Heiligen Geist und weil sie sich öffnen, erleben sie auch Besonderes. Nun könnte man hier den Eindruck kriegen, als komme der Heilige Geist einfach so über sie und sie können gar nichts dagegen machen. Aber ich glaube nicht, dass das so gewesen ist. Die Christen haben sich vorher ja im Gebet dafür geöffnet, ihre Herzen dafür geöffnet. Sie haben gebetet, Herr, sende den Heiligen Geist auf uns. Wir wissen zwar nicht, wie das sein wird, aber wir sind bereit. Du kannst mit uns machen, was du willst. Der Heilige Geist ist nicht einer, der uns zwingt zu etwas, was wir nicht wollen. Wenn wir es nicht wollen, dann zieht er sich zurück. Aber wenn wir uns öffnen, dann kommt er uns in unser Leben, er füllt uns aus. Mir hat es geholfen, in meinem Leben sich auch für solche Dinge dann auch zu öffnen, dass ich positive Erfahrungen gemacht habe, dass ich Leute kennengelernt habe, die positiv mit solchen Dingen umgegangen sind oder die auch dann in ganz gesunder Weise, ganz nüchtern, sage ich mal, mit ihren geistlichen Gaben umgegangen sind. Und das hat mich dann auch offen gemacht, mich auch dem Heiligen Geist zu öffnen. Und ich glaube, wir können nur so Ängste und Hemmungen überwinden, wenn wir positive Erfahrungen machen. Und zwar nicht deshalb, damit was Spektakuläres passiert, sondern damit Gott besser zum Zug kommt. Unser Leben kann spannend und aufregend werden. Das passiert, wenn der Geist kommt. Wann kommt er? Wenn wir den Versprechen Jesu vertrauen, wenn wir einmütig und beharrlich um etwas beten, wenn wir in einer gespannten Erwartung leben und wenn wir uns öffnen für seine Wirkung, auch wenn die möglicherweise ungewöhnlich sind. Ich wünsche uns, dass ihr eine gute Vorbereitungszeit auf Pfingsten erlebt. Die nächsten bei uns sind es ja jetzt 14 Tage. Und vielleicht ergibt sich das eine oder andere in eurem Leben, was euch wieder neu begeistert oder wo ihr spürt, dass Gottes Geist euch näher kommt. Dann mag es dann auch in unserer Gemeinde wieder so richtig Pfingsten werden. Amen.